Breitbandbesprechung.
Ganz anderes Thema, rechte Internet-Trolle. Und zwar nicht irgendwelche, sondern ziemlich bekannte PewDiePie und Milo Yiannopoulos. Beide sehr erfolgreich im Netz und auch außerhalb unterwegs. Der Schwede PewDiePie als YouTube-Star, Yiannopoulos als selbsterklärter Free-Speech-Warrior und intolerantes Aushängeschild des rechtspopulistischen Portals Breitbart.
PewDiePie, der verlor jetzt wegen antisemitischer Witze seinen Vertrag mit Disney. Yiannopoulos wurde bei Breitbart gekündigt wegen Verharmlosung von Pädophilie. Der rechte Humor der beiden poppt aber nach wie vor im Netz auf. Gerade unter Trollen ist er ziemlich verbreitet.
Aber warum klingen Trolle plötzlich wie Rechte? Ist diese Rhetorik schon im Mainstream angekommen? Bevor wir darüber mit dem Medienwirkungsforscher Jan-Henrik Schmidt sprechen, fasst Michael Love die jüngsten Geschichten zusammen und erklärt auch, was das Ganze mit dem 4chan-Netzwerk zu tun hat.
Ein Video von zwei halbnackten Männern. Sie lachen. Einer entrollt ein Transparent. Death to all Jews. Tod allen Juden ist darauf zu lesen. YouTuber PewDiePie wendet sich von der Kamera ab, als er das sieht, hält die Hand vor den Mund und sieht tatsächlich ein wenig schockiert aus. Er war es, der den beiden Indern den Auftrag dazu erteilt hat. Ein antisemitischer Witz, eingekauft für ein paar Dollar über eine Online-Plattform. 53 Millionen Abonnenten bespaßt der Gamer PewDiePie mit seinen Videos. Er ist einer der populärsten YouTuber überhaupt. Bekannt für seine rohen Scherze, aber das hier?
I don't feel good. I don't feel too proud of this. I'm not gonna lie. Like, I'm not antisemitic.
Schnell schiebt er hinterher, alles nicht so gemeint. Er wolle doch nicht antisemitisch wirken. Er liebe Juden, tröd.
I swear, I love Jews. I love them.
Das bringt allerdings wenig. Antisemitismusvorwürfe kochen trotzdem hoch. Disney und YouTube lösen Verträge mit ihm. Und PewDiePie ist kein Einzelfall. Internethumor, der scharf rechts blinkt, poppt derzeit immer häufiger auf. Trolle klingen plötzlich wie Nazis, verbreiten Hate Speech verbrämt mit lustigen Memen, Sci-Fi und Popkulturzitaten. Whitney Phillips ist Trollforscherin an der Mercer-Universität. Auch sie bemerkt eine Zunahme derartiger Äußerungen im Netz, auch im Mainstream.
Dieser profaschistische Diskurs ist normaler geworden. Man hört so etwas häufiger. Leute, die solche Ansichten heimlich in sich trugen, sagen das jetzt öffentlich. Und das ist nicht mehr so schockierend, wie es noch vor anderthalb Jahren gewesen wäre.
Manche sagen gar, eine neurechte Trollarmee aus dem Internet habe Donald Trump ins Weiße Haus buxiert. Oder zumindest populär gemacht bei frustrierten weißen Jungmännern. Die bedient der ultrarechte Trollclown Milo Yiannopoulos, indem er Rechtsaußenpolemik mit Nerdwitzen vermählt und auf Minderheiten herumtrampelt. Gerne weist er darauf hin, er dürfe das alles sagen, als schwuler Mann, der am liebsten Schwarze vögelt.
Given the fact that you run academia, you run the media and you run the entertainment industry, if the worst you have to deal with is some British fag calling you a butch dyke, deal with it.
Yiannopoulos wurde Hipster-Posterboy der neuen Rechten in den USA, war Autor beim ultrarechten Online-Magazin Breitbart, heimste einen lukrativen Buchdeal ein, doch dann verlor auch er all das. Eine Aufnahme dokumentierte, wie Yiannopoulos sich positiv über Sex erwachsener Männer mit minderjährigen Jungs äußerte. Ein Tabubruch, selbst für schmerzfreie Ultrakonservative. Und über diese beiden Beispiele hinaus? Der Weg vom Troll zur Nazi-Rhetorik, so richtig weit war er nie. Trolle im traditionellen Sinne der Internet-Subkultur wollen möglichst viel Aufmerksamkeit und Wut erregen, Normalos verstören. Und was ist die einfachste, ultimativste Provokation? Nazi-Referenzen, Rassismus, Antisemitismus, das zieht im Zweifelsfall immer. Die Faszination des Bösen. Ein alter Hut auf 4chan, Reddit und anderen Schmuddelecken des Internets, wo der Hass der Selbstbelustigung dient. Ernst gemeint ist vieles davon nicht. Oder doch? Wer kann das schon so genau sagen in der Sphäre von Imageboards, die von Ambivalenz und Anonymität lebt? Wie groß der Anteil der Überzeugungstäter, unter denen ist, die rechtsextrem im Netz trollen und wie viele von ihnen nur mit Faschowitzen kokettieren? Schwer zu sagen, sagt Trollforscherin Phillips.
Es ist sehr schwierig, Online-Motivationen abzulesen. Aber eigentlich ist das auch egal. Es ist egal, ob jemand Nazi-Ikonografie postet und das als Witz meint. Es ist veröffentlicht und richtet echten Schaden an.
Heißt, Egal, wie Yiannopoulos und PewDiePie ihre Gags tatsächlich gemeint haben, für das Ergebnis spielt das keine Rolle. Nur ein Witz gewesen? Millionen Anhänger haben zugehört, oft Minderjährige. Man verharmlost, zieht ins Lächerliche, was schrecklich, menschenverachtend ist. Schnell wird man von waschechten Neonazis gefeiert. Auch als nützlicher Idiot schleppt man deren Botschaften doch mitten in den Mainstream. Hinzu kommt, beide Internet-Celebrities profitierten vor ihren Abstürzen von fetten Deals mit der Unterhaltungsindustrie. Die finanzierte ihre Provokationen mit. Und wenn diese Selfmade-Internet-Stars dann über die Stränge schlagen, werden sie einfach rausgeschmissen, um sich nicht die Hände schmutzig zu machen. Verantwortungsbewusstsein für die eigene Rolle hierin, bei Disney, YouTube oder dem Verlag Simon & Schuster, bestimmt nicht. Und auch abgesehen davon, ihre lukrativen Verträge mögen PewDiePie und Yiannopoulos vielleicht verloren haben, ihre Millionen treuer Fans und Follower aber nicht. Heißt, am Ende ihrer Karrieren sind die beiden noch lange nicht.
Ja, weil es nämlich nicht mehr so einfach ist, solche Querschläger von der Antenne zu nehmen, wie wir beim Radio sagen.
Wir haben mit dem Medienwirkungsforscher Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg über mögliche Sanktionsmittel gesprochen, über Strategien, wie man rechten Witzemachern im Netz begegnen kann, aber auch über Auswirkungen von rechten Trollen auf den anstehenden Wahlkampf in Deutschland.
Unsere erste Frage an ihn lautete: Haben denn rechte Trolle überhaupt einen direkten Einfluss auf die politische Meinungsbildung, der messbar ist?
Den gibt es nicht in dieser Eindeutigkeit, wie er eben immer gerne hergestellt wird. Das erinnert manchmal an so Medienwirkungstheorien, die wir aus den 1950er Jahren eigentlich schon hinter uns gelassen haben, dass es Medieninhalte gibt, die praktisch direkt und bei allen Menschen, die mit ihnen konfrontiert sind, eine ganz eindeutige Wirkung haben. So ist es nicht. Ich glaube, das hängt davon auch wieder davon ab, welche Personengruppen man sich anschaut. Wie gesagt, diejenigen, die vielleicht diesen Positionen oder diesen Personen dann ohnehin nahestehen, die fühlen sich bestätigt in ihrer Meinung, die finden es wahrscheinlich auch gut, dass es hier Leute gibt, die gehöriges Maß an Aufmerksamkeit daraus zielen, dass sie Grenzen überschreiten. Für die meisten anderen Menschen, die sozusagen in der gesellschaftlichen Mitte stehen, sind das aber schwer erträgliche Grenzüberschreitungen, weil hier eben auch gesellschaftliche Normen verletzt werden. Hier ist die Wirkung dann ja eher entweder sozusagen Abwehr, Kritik, auch Widerstand oder, und das beobachten wir in der letzten Zeit möglicherweise auch, ein bisschen so eine Art, ja, wie soll man sagen, Resignation oder so diesen Abfinden damit, dass halt bestimmte Dinge im Jahr 2017 auch in Deutschland wieder gesagt werden können. Das halte ich natürlich für gefährlich, wenn sich da so eine Stimmung einschleicht. Naja, wir müssen damit leben, dass hier, sagen wir mal, Nazi-Verbrechen verharmlost werden oder Minderheiten sozusagen diskriminiert werden. Ich glaube, das kann es auch nicht sein. Da müssen wir gegenhalten als Gesellschaft. Aber was ich sagen will, ist, dass die Wirkungen eben auch nicht ganz eindeutig sind, sondern dass bei unterschiedlichen Menschen auch solche Dinge dann unterschiedlich ankommen.
Ja, aber so differenziert wahrgenommen wird es eigentlich nicht. Und so eine nachträgliche Entschuldigung oder so, die bringt dann eigentlich auch nicht viel, ne?
Nee, die ist dann auch vermutlich nicht, wird die nicht ernst gemeint sein. Das ist dann allerhöchstens so der, sozusagen das momentane Einlenken, weil man sozusagen, weil man den Gegner, in dem Fall halt die größere Öffentlichkeit beschwichtigen will, um dann halt vielleicht einen Tag später oder eine Woche später wieder einen draufzusetzen. Also man muss diesen populistischen Figuren, wenn man das mal so als Oberbegriff nehmen will, muss man ja zugutehalten, dass sie es verstanden haben, wie man im Jahr 2017 die sozusagen diese vernetzten Öffentlichkeiten aus Internetöffentlichkeit, sozialen Medien und sozusagen den klassischen journalistischen Medien, wie man diese Öffentlichkeiten spielt und wie man eben durch gezielte, in dem Fall gezielte Grenzverletzungen und Überschreitungen von Tabus Aufmerksamkeit bekommt, Klicks bekommt, Reichweite bekommt. Und das ist es ja, worauf es denen ankommt.
Das ist ja die typische AfD-Strategie, irgendwas behaupten, also möglichst extrem, sich dann wieder teilweise davon distanzieren. Der eine Teil der Anhängerschaft weiß, wie es eventuell gemeint ist. Der andere denkt dann, ach, war ja doch nicht so schlimm, wie es vielleicht gesagt wurde. Aber bedeutet das nicht wiederum im Umkehrschluss, dass man vielleicht doch nicht so sehr dagegenhalten muss, weil man denen dadurch noch zusätzliche Aufmerksamkeit beschert, durch diese ganze Aufmerksamkeitsmaschinerie, die danach immer wieder anläuft?
Ja. Die Tücke daran ist, dass es natürlich die Grenzen nicht so klar zu ziehen sind, weil es bestimmte Dinge gibt, die auch in einer offenen demokratischen Öffentlichkeit trotzdem natürlich thematisiert werden sollten. Es kann ja auch nicht bedeuten, dass man so Tabubrüche hinnimmt, weil man einfach nicht mehr darüber berichtet und die dann in gewisser Weise sozusagen im Verborgenen trotzdem noch weiter stattfinden. Man muss ja auch sagen, dass die Möglichkeiten, die so populistische Bewegungen inzwischen haben, sich ihre eigene Öffentlichkeit zu schaffen, spätestens mit den sozialen Medien ja immens sind. Das heißt, wenn es keine Gegenrede in den demokratischen Öffentlichkeiten gibt, dann werden bestimmte Positionen und Meinungen eben in den Echokammern der populistischen Facebook-Seiten etc. kursieren und sich da möglicherweise eben auch peu à peu immer weiter hochradikalisieren.
Auf der anderen Seite wirken diese Gegenreden zum Teil ja auch ein bisschen hilflos, ja, also weil die Gegner dieser Reden sind so viel damit beschäftigt, die Dinge wieder klarzustellen, richtig zu stellen oder eben eine Gegenmeinung zu generieren. Das bindet ja auch total viele Ressourcen, viel Aufmerksamkeit und Platz, die dann eben anderen Themen auch nicht mehr zur Verfügung steht, die aber vielleicht genauso wichtig wären. Ist denn das überhaupt eine sinnvolle Strategie?
Also ich glaube, jetzt in Ihrer Frage steckte gerade eine sinnvolle Strategie drin, nämlich immer auch versuchen, andere Themen zu setzen. Das ist was jetzt gerade in den letzten Wochen, glaube ich, beobachtbar ist und mit Martin Schulz zusammenhängt, dass ich da auf einmal, da kamen mehrere Dinge zusammen, aber dass hier eben auf einmal nun eine Person und damit verbunden auch Diskussionen über bestimmte politische Ziele auf einmal wieder in die Debatte rücken und sozusagen diese Tabuverletzung oder Grenzüberschreitung von der AfD jetzt in den letzten Wochen, die hat es möglicherweise noch gegeben, die waren aber dann aber nicht mehr auf Seite 1.
Gehen wir nochmal zurück zu PewDiePie. PewDiePie hat ja gerade seinen Vertrag mit Disney verloren, aber sein YouTube-Kanal mit Millionen von Abonnenten, der existiert natürlich nach wie vor und der scheint sogar mehr Klicks zu generieren als zuvor. Früher wurden so eine Leute wie PewDiePie ja von der Antenne genommen, wenn sie entgleist waren. Diese Entsprechungen, die gibt es heute nicht mehr. Was könnten denn heute gesellschaftliche Sanktionen sein, die funktionieren?
Also über die eine Sanktionsmöglichkeit haben wir gesprochen. Das ist sind Form der Gegenrede, des Widerstands in den demokratischen Öffentlichkeit. Andere Form der Gegenwehr hat man in den letzten Monaten auch beobachten können. Das war so mit dem Stichwort Anzeigenboykott auf Breitbart, war das vor allem verbunden. Also das waren diese Entwicklungen, dass Bürger große Firmen darauf hingewiesen haben, dass sie oft unbeabsichtigt Werbung auf dieser populistisch-schätzerischen Webseite Breitbart in den USA schalten, weil diese Werbung inzwischen algorithmisch vermittelt wird und gar nicht mehr direkt kontrolliert wird. Da ist ja dann das Gegenmittel gewesen, Firmen darauf hinzuweisen, guckt mal, ihr werbt, vielleicht ohne dass ihr es wollt, hier in einem sehr problematischen, um nicht zu sagen demokratiefeindlichen Umfeld, sorgt doch dafür, dass eure Werbegelder nicht in die Finanzierung so einer Plattform fließen. Das ist eine andere Möglichkeit, wo in dem Fall dann eben Unternehmen ihre finanzielle Kraft, wenn man so will, einsetzen, beziehungsweise sie setzen die Kraft nicht direkt ein, sie steuern eben um und sagen, das Geld, was wir für Werbung ausgeben, soll eben nicht Leuten zugutekommen, die hetzen und die Gesellschaft spalten.
Lass uns noch mal ganz kurz in die Zukunft schauen. Über all das, was wir hier sprechen, liegt ja auch so ein bisschen der vorausfallende Schatten der Wahlen, die uns erwarten, Bundestagswahlen. Und natürlich erinnern sich alle, wie Trump, den ja man erst nicht für möglich gehalten hat, dass er die Wahl gewinnen würde, wie er sich dann doch gewonnen hat mit seiner Krawallartigkeit. Und das strahlt ja auch auf unseren Wahlkampf aus. Was meinen Sie, was könnte man den Medien raten und auch dem Einzelnen, wie man sich ja in den kommenden Monaten verhalten sollte?
Den Medien das ist jetzt ein recht banaler Rat, kann ich eigentlich nur sagen, macht bitte weiter Qualitätsjournalismus. Was die Bürgerinnen und Bürger angeht, wenn wir jetzt eben an den Teil denken, die im Prinzip noch erreichbar sind, auch von journalistischen Inhalten. Ein bestimmter Prozentsatz ist, glaube ich, der hat sich so in diese Lügenpresse-Fantasereien irgendwie begeben. Da kommt man schwer ran. Aber der Teil, der es im Prinzip noch tut, den kann man im Prinzip auch nur darauf hinweisen, sich vielleicht selber mal so ein bisschen, wenn man soziale Medien nutzt, aus der eigenen Filterblase rauszubegeben und tatsächlich mal gezielt über den Tellerrand der eigenen, vielleicht auch der eigenen Parteipräferenz rauszugucken. Also mal vielleicht auch mal zu gucken, was schreibt denn ein Medienangebot, was vielleicht einer anderen Richtung nahesteht. Oder mal gucken, was sagen denn Kandidierende von einer anderen Partei als die ich sonst vielleicht wählen würde. Also eine Folge des Medienwandels, in denen wir ja auch selber als Nutzer selber aktiv beitragen können, ist, dass wir selber auch sehr viel aktiver sein müssen, um uns unser eigenes Informationsrepertoire zusammenzustellen. Das heißt, wir sind zum Teil zumindest auch als Bürgerinnen und Bürger verantwortlich, dass wir nicht in solche Filterblasen abgleiten. Das wäre, ist jetzt ein sehr allgemeiner Rat, aber ich glaube, das wäre hilfreich, wenn das möglichst viele Menschen tun.
Sagt der Medienwirkungsforscher Jan-Henrik Schmidt. Wir sprachen mit ihm über die Bedeutung von rechten Trollen und wie man ihnen begegnen kann.